Ganz herzlich willkommen zur Episode 39 vom German Gunners Podcast. Der November ist vorbei, wir starten in den Dezember und in guter alter Tradition vom FC Arsenal war der November nicht besonders erfolgreich, wenngleich es durchaus auch noch hätte schlimmer kommen können. Dafür kommen die schlimmen Nachrichten jetzt zu Beginn des Dezember. Darüber werden wir sprechen in dieser 39. Episode. Wie immer am Mikrofon Christian.
Ja, hallo.
Und ich bin Felix, @MedisVolus bei Twitter. Ja, Christian, was steht an für diese 39. Episode? Was steht auf der Agenda?
Ja, eine ganze Menge. Wir haben wie immer die Arsenal News rund um Verletzungen, da wir gleich ein großer Block leider reingesetzt werden müssen aus aktuellem Anlass. Wir haben Rückblick auf Bournemouth und unsere doch sehr fragwürdige Leistung am gestrigen Abend gegen Southampton. Und natürlich blicken wir auch noch nach vorne zum kommenden Wochenende beim Spiel oder auf das Spiel bei den Hammers gegen West Ham im Olympiastadion.
Wichtiges Spiel, blicken wir gegen Ende des Podcasts ganz ausführlich drauf. Dann würde ich vorschlagen, beschäftigen wir uns mit den schlechten Nachrichten.
Ja, wie gerade schon angedeutet, beherrschten die Arsenal News natürlich wieder Verletzungen. Wie könnte es anders sein? Fangen wir soft an mit dem mehr oder weniger kurzen Comeback von Mathieu Debuchy.
Das ist jetzt schon ja hart wahrscheinlich angefangen, oder?
Ja, okay, aber jetzt mal von der Wichtigkeit auf den Kader bezogen.
Okay, gut, dann sind wir im unteren soften Bereich.
Genau, das ist definitiv. Es war absoluter Knaller. Am Samstag gegen Bournemouth stand er auf einmal in der Startelf. Gut, ich meine, er hat ein Tor gegen die Spurs in der U23 gemacht, was sehr sehenswert war, aber dass einem das gleich ein Startelf in Startplatz in der Startelf beschert, war doch überraschend und es hat nicht lange gehalten.
Gut, waren jetzt Alternativen. Bellerin verletzt, Jenkinson ja, krank.
Aber dann Spieler, auf den ich über ein Jahr nicht baue, das war schon wirklich überraschend. Und aber egal, es hat nicht lange gehalten. Wir müssen uns über die Thematik nicht wirklich Gedanken machen. Wie lange waren es? 10, 15 Minuten?
Ja, zwei Sprints.
War ein absoluter Klassiker. Und interessanterweise hatte Wenger am Ende dann auch noch gesagt, er hatte eigentlich befürchtet, dass sowas passiert. Wo ich mir dann dachte, welche Logik steckt denn dahinter? Ja, da können wir nachher auch nochmal auf die Elneny-Geschichte von gestern zurückkommen. Da hatten wir so eine ähnliche Konstellation. Also Wenger scheint irgendwie momentan ein bisschen durch den Wind zu sein.
Oder er hat hellseherische Fähigkeiten.
Ja, und das war sein Weg, dann Debuchy endgültig den Laufpass zu geben, ist auch möglich. Zumindest es steht eine genaue Diagnose noch nicht aus, aber es scheint eine sehr starke klassische Hamstring zu sein. Oberste ja,
6 Wochen, oder?
Ja, das wird nichts mehr bis Weihnachten. Und dann haben wir Giroud, der eingewechselt worden ist gegen Ende des Spiels und auch eine super Vorarbeit noch geleistet hat für das 3-1. Sich geschmeidig mal eine kleine Leistenzerrung zugezogen. Das soll aber angeblich nicht ganz so schlimm sein gegen West Ham. Besteht die Möglichkeit, dass er wieder im Kader steht. Sicherlich nicht von Anfang an, aber das wäre ja nichts Neues in der Zeit.
Bankplatz.
Genau,
Bankplatz. Dann nächste Woche ist ja Champions League, da spielt er sowieso nicht, von daher.
Also von daher können wir uns jetzt gleich dem dicken Brocken widmen. Gut, dass wir heute Abend erst aufnehmen, weil es dickerte erst den Nachmittag überaus durch und ich hatte den schönen Ablaufplan schon gefertigt und ergänzt und hatte den Platz eigentlich nur so etwas neutral mit Terminrückkehr Casola noch unklar definiert. Da können wir jetzt ein bisschen mehr Licht ins Dunkle bringen. Klassischerweise von Arsenal von rund kurz 1 bis 2 Wochen, wurde schon ein Monat oder über einen Monat raus und jetzt sind wir bei einer notwendigen OP Anfang nächster Woche, die mindestens 3 Monate Aussetzzeit nach sich zieht. Klassischer Arsenal, klassischer Wenger, klassische Problematik.
Vor allen Dingen würde Casola dann 5 Monate insgesamt gefehlt haben. Das ist ja schon fast 2 Drittel der gesamten Saison und das nach der letzten Saison.
Ist ein Knaller, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wie gut es eigentlich mit ihm gelaufen hat. Ihm als Taktgeber, so als dieses lebhafte Element zwischen einem Mittelfeld, was etwas defensiver und gleichzeitig offensiv orientiert sein muss. Das schmerzt wirklich und wir sehen es ja auch an der Spielweise und dem Auftreten im Rhythmus und im ganzen Spielverlauf, seit er verletzt ist, das geht richtig ins Kontor.
Gut, ich finde es erstmal zunächst ganz gut, dass man nicht per se jeden Spieler gleich operiert, wenn er irgendwie eine Verletzung hat und das irgendwie versucht anderweitig zu lösen. bei Arsenal sollte man mittlerweile aber mal die Erfahrung haben, dass diese andere Lösung selten gut geht, zumindest ganz häufig nicht. Ja gut, ich habe es jetzt eben, glaube ich, nur überflogen, dass er Anfang der Woche nach Schweden geflogen wird und eben da sich der OP unterziehen wird. Ja gut, 3 Monate im besten Fall, wenn man die Pressemitteilung richtig deuten will. Gut, das ist natürlich erstmal ein herber Rückschlag und hat natürlich Implikationen für den Kader. Holen wir Jack Wilshere zurück im Januar?
Die witzige Frage ist, ich habe das jetzt nicht recherchiert auf die Kürze, geht das überhaupt?
Ich habe keine Ahnung, weil es also, eine platte Frage, weil mir nichts Besseres gerade einfällt.
Ja, das ist ja durchaus eine Geschichte, die aufgeworfen wird, die ist auch gerade auf den Twitter-Kanälen der sämtlichen Asenblogs ganz weit nach oben gegangen. Was ist im Januar? Bis jetzt, das war es immer die Marschrichtung und auch eigentlich so einheitliche Meinung mit dem momentanen Kader. Momentane Situation im Januar, eigentlich mal ein Januar, wo wir nicht wirklich zwingend agieren müssen. Frage ist jetzt,
doch,
müssen wir es nicht jetzt...
Rechtsverteidigerposition.
Ja, okay.
Können wir nachher nochmal drauf zu sprechen.
Aber jetzt drängt sich ja ganz, ganz klar die Frage auf, müssen wir nicht gucken, dass wir Cazorla auch mit Blick, unabhängig von der Frage einer Vertragsverlängerung, auch mit Blick auf die Zukunft, vielleicht schon mal, wenn sich was Gutes bietet, ersetzen. Klar, wird Xhaka jetzt unmittelbar in die Stadt rücken müssen, konstant, was ja sowieso meiner Meinung nach dem Auftritt am Samstag in der zweiten Halbzeit tun wird. Aber wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir nicht eine Verletzung wieder weg sind von der Kombination Elneny Coquelin oder irgendwie dann mit Ramsey mit Coquelin, was auch nicht wirklich funktioniert. Das heißt, wir müssen natürlich gucken, was wir da machen. Und wir hatten letzte Woche schon mal einen Herrn Isco von Real Madrid ins Spiel gebracht, der da sehr unzufrieden ist.
Du hast den ins Spiel
gebracht. Ich habe den ins Spiel gebracht, ja, aber es ist ja dann insofern geschrieben wird, unzufrieden, gegebenenfalls Möglichkeit des Abgangs von Real Madrid wäre ja ein Spieler. Andere Spieler, ja, fallen mir jetzt spontan gerade auch nicht ein. Dahu von Gladbach wurde mal gemeldet, aber ich glaube, das dürfte ein bisschen weit hergegriffen sein.
Wurde diese Woche aus meiner Sicht auch schon wieder zu viel vermeldet und Gerüchte, zum Beispiel in Sachen Hasenhütte als Nachfolger.
Ja, gut.
Irgendwo ist dann auch mal Schluss, bitte. Aber zurück zu der Cazorla-Sache nochmal. Ich sehe den Bedarf noch nicht so, weil er fehlt jetzt auf einer Position, wo wir insgesamt, wenn man alle Positionen miteinander vergleicht, eigentlich am tiefsten besetzt sind. Ja, da sind genug Spieler, die da spielen können. Coquelin, Elneny, Xhaka, Ramsey. Wären auf alle Fälle 4, die wir da hätten, zur Not, wenn alle Strecke reißen, sogar noch Oxlade-Chamberlain. Klar, da würde man natürlich wieder auf die Außenposition ein wenig da ins Defizit geraten. Also ich sehe jetzt noch nicht den ganz dringenden Bedarf, dass man da unbedingt was machen muss im Januar, also so auf so einen Teufel-komm-raus-Transfer, dass man das machen muss, sondern vielleicht, wenn es günstige Konditionen gibt oder die Rahmenbedingungen gut sind, dann würde ich ja sagen. Aber ja, es ist jetzt nicht so ein Transfer, wo ich sagen würde, den musst du unbedingt machen. Da sehe ich zum Beispiel den Bedarf auf der Rechtsverteidigerposition erheblich größer als jetzt auf der Doppelsechs.
Definitiv stimme ich dir zu. Das ist das, was ich auch gesagt habe. Wenn sich was wirklich bietet, wo man sagt, das ist okay, das ist ein super Spieler zu einem Preis, wo wir sagen, das können wir A stemmen, wo ich glaube, das könnten wir bei jedem Spieler, aber es was auch finanziell Sinn macht, könnte man oder sollte man vielleicht an der Stelle zuschlagen und das Angebot vielleicht wahrnehmen. Muss man dann gucken, wie sich so ein Januar entwickelt, was sich da überhaupt entwickelt. Das wird man dann sehen müssen. Jedenfalls eine Sache, die extrem diskutiert werden wird und die uns auch beschäftigen wird. Auf jeden Fall, insbesondere dann, wenn vielleicht dieser flüssige Rhythmus sich so schnell nicht wieder einstellt. Wollen wir natürlich, wenn wir schon bei Verletzungen sind, auch einen positiven Punkt holen. Danny Welbeck ist zurück im Training und scheint vor Weihnachten noch wieder eingreifen zu können ins Spielgeschehen. Das wäre natürlich sehr wichtig, wenn man ihn für den Lauf vor Weihnachten, nach Weihnachten in dem Endspurt quasi in den Frühjahr hinein zur Verfügung hätte, weil er einfach, so wie wir es letztes Jahr gesehen haben, ein bärenstarker Stürmer ist, der sicherlich auch viele Attribute uns bringt, die wir teilweise auch missen und größere Alternativen bringt. Muss man natürlich aber behutsam mit umgehen.
Ja, muss sehr langsam angeführt werden, hat ja seit April gefehlt. Sehe ich jetzt noch nicht so, dass wir ihn im Dezember in irgendeiner Form sehen. Ich würde vielleicht so einen Kurzeinsatz im Januar mal, vielleicht einen Kurzeinsatz im FA Cup Anfang Januar. Aber ich denke, so richtig voll einsatzfähig glaube ich nicht, dass der das in den nächsten 3-4 Wochen schafft. Aber so Anfang Januar ist vielleicht eine ganz gute Variante. Ich weiß nicht, er wird ja sicherlich vielleicht auch wieder mit der U23 nochmal spielen können oder so. Ja, aber im Endeffekt natürlich ahead of schedule ursprünglich, wenn man es mit der April-Prognose vergleicht, aber es hatte sich ja angedeutet, dass er um Weihnachten herum wieder dabei sein wird. Von daher sehr positiv natürlich, weil wir auch im Sturm ja momentan nicht unbedingt glänzen und eine zusätzliche Option mit Welbeck, mit schnellen über die außen vorgetragenen Angriffen wäre natürlich umso besser.
Genau, haben wir zum Abschluss der Arsenal-News noch die Vermeldung, dass es für Jack Wilshere ein neues Vertragsangebot geben soll und man soll im Januar anfangen, da zu verhandeln. Das hat länger kundgetan, hat aber auch gleichzeitig deutlich gemacht, dass es vielleicht schwer sein könnte, Jack Wilshere von einem neuen Vertrag bei Arsenal zu überzeugen. Wir hatten ja letztens noch diskutiert, ob überhaupt die Option Vertragsverlängerung im Raum steht oder ob man das im Endeffekt irgendwie anderweitig löst mit einem Verkauf. Ja, man scheint an Jack Wilshere festhalten zu wollen. Muss man sehen, ob er sich für einen weiteren Verbleib bei Arsenal entscheidet.
Ja, wenn er es nicht macht, dann würde ich ihn verkaufen. Also ja, aufgrund klar. der Anfälligkeit bei Verletzungen ist das natürlich jetzt ein minimales Risiko. Nur er hat sehr viel getan für den Verein und der gehört ja eigentlich auch dazu. Deswegen glaube ich, dass es da auch nochmal so eine emotionale Komponente gibt. Aber wenn er von sich aus sagt, dass er ein neues Angebot nicht annimmt, dann ja, würde es aus finanzieller Sicht für den Verein durchaus Sinn machen, dann zu sagen, okay, gut, vielleicht kriegen wir für Wilshere noch die und die Millionen Pfund dann raus. Aber bin erstmal überrascht, dass er überhaupt ein neues Vertragsangebot schon bekommt im Januar. Aber gut, zeigt im Endeffekt die Wertschätzung, die der Verein ihm immer noch entgegenbringt. Deswegen halte ich es auch für eher unwahrscheinlich, Stand jetzt, dass er das in irgendeiner Form ausschlagen wird. Ja, also der Verein hat auch sehr viel für ihn getan in all den relativ schwierigen Spielzeiten, die er schon durchgemacht hat.
Genau, das würde ich sagen, schließt die Arsenal News ab. Von daher können wir uns dann direkt in die Spielanalysen der letzten beiden Begegnungen werfen. Um es schöner zu gestalten, fangen wir doch mit dem Sieg gegen Bournemouth an. Am letzten Wochenende 3:1 hieß es am Ende für die Gunners im Emirates. Was ist dir persönlich positiv aufgefallen oder was war so dein Highlight in dem Spiel, wenn man jetzt von Highlights sprechen kann?
Was ist mir positiv aufgefallen in diesem Spiel? Nichts. Wenig. Was war mein Highlight? Highlight, ich glaube, das dritte Tor, wo ich mal wieder so seit langer Zeit gesehen habe, dass da irgendwie sowas wie Spiellaune und Spielfluss entstanden ist. Auch beim zweiten in Ansätzen schon. Generell die zweite Halbzeit war recht ordentlich. Ja, aber ich glaube, wir brauchen nicht drüber diskutieren, dass das eine Leistung ist, die weit unter unseren Möglichkeiten stattgefunden hat. Bournemouth war in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht sogar die etwas bessere Mannschaft. Wir machen es eigentlich, ich weiß nicht, wir gehen wieder früh in Führung, kriegen aber keine Sicherheit ins Spiel rein. Also so zieht sich wie so ein roter Faden durch die letzten Partien. Und dann ist mir auch noch negativ aufgefallen, dass wir unglaublich schlecht uns derzeit bewegen als Team insgesamt. Ich habe immer den Eindruck, wir laufen mit Ball viel mehr als ohne Ball und dementsprechend ja, kommt kein Drive in die Angriffe. Spielaufbau dauert sehr lange. Es wird unwahrscheinlich häufig mit langen Bällen operiert derzeit. Also ganz wenig über die Außen mal. Gut, ist auch ein bisschen vielleicht der Tatsache geschuldet, dass Bellerin jetzt schon einige Wochen fehlt. Ja, ich meine, das Beste an dem ganzen Nachmittag waren die 3 Punkte, die am Ende dann eingetütet waren. Aber gut, war jetzt eine Leistung, die jetzt auch noch keine hundertprozentigen Sorgen bereiten sollte. Aber es zeigt, dass wir momentan als Kollektiv, wie von den einzelnen individuellen Performance, dass wir da relativ weit von der Bestform entfernt sind. Ich weiß aber auch nicht, ich kann jetzt auch nicht konkret den Grund ausmachen, woran es vielleicht liegen könnte. Ja, außer dass November war.
Ja, vielleicht, ja, wenn es das ist, dann ist ja jetzt alles okay. Nee, aber ich gebe dir recht, es ist schwer zu greifen derzeit. Also am Ende ist sicherlich entscheidend gewesen, dass wir den Sieg geholt haben, weil der war immens wichtig bei der engen Tabellensituation oben und auch den Spielen, die jetzt noch folgen werden, wo wir nachher nochmal einen Blick drauf werfen. Positiv fand ich persönlich, dass wir Xhaka endlich in der Startelf hatten. Zugegebenerweise erste Halbzeit schwach, wie das ganze Team, aber in der zweiten Halbzeit doch der Taktgeber eher, den ich mir so wünsche oder den ich auch erwarte. Vielleicht muss er auch wieder so ein bisschen in den Flow kommen, nachdem er öfter jetzt nicht gespielt hat. Und ich glaube, dass das auch endgültig jetzt sowieso mit Blick auf die Cazorla-Verletzung doch der Durchbruch für die erste Mannschaft sein dürfte. Und ich habe es auch nicht ganz nachvollziehen können, wie wir eigentlich Bormes wieder zurück ins Spiel haben kommen lassen. Okay, Elfmeterentscheidungen hin oder her, kann man diskutieren. Aber selbst danach war es nicht so, als ob wir wieder die Initiative ergriffen hätten, sondern Bormes war dann auf einmal wirklich klar besser, hat eigentlich, dominiert ist vielleicht schon zu viel gesagt, aber haben eigentlich uns überhaupt, also haben wir ihnen gar keine Schwierigkeiten mehr bereitet, sondern sie uns eigentlich viel mehr Schwierigkeiten im Gegenzug. Und das kann eigentlich nicht sein. Und da muss man ein bisschen mehr gucken, dass man einfach ein bisschen mehr Dominanz ins Spiel bringt wieder und sich jetzt nicht in diesen Einlull-Fußball irgendwie suhlt, den wir seit Wochen spielen. Und das ist genau das Problem. Und wenn wir gleich noch auf das Southampton-Spiel gucken, da waren natürlich Personalien anders als am Samstag, aber trotz dessen ist es eigentlich ein Abbild auf, sagen wir mal in Anführungsstrichen, niedrigem spielerischen Niveau von dem, was wir auch gegen Bournemouth gesehen haben. Und wenn du dann nicht individuelle Klasse wie Alexis vorne hast, der dann einfach mal mit dem Drive irgendwie dann was erzwingt oder ein Giroud, der dann nochmal die extra Meter dann geht, dann reicht es eben auch gegen Southampton dann eben für den Sieg nicht. Von daher.
Naja, es fällt ja auch auf, dass letztendlich leben wir ja auch so ein bisschen von den Leistungen der Spieler wie Özil, Alexis, auch die Doppel-Sechs. Und wenn sowohl Alexis als auch Özil als auch die Kombination auf der Doppel-Sechs, wer immer jetzt in den letzten Wochen gespielt hat, ob das Ramsey Coquelin war oder eben Chaka Coquelin, spielt halt auch weit entfernt von der Bestform. Und dann zieht das natürlich das ganze Team in irgendeiner Form mit runter. Özil hatte auch aus meiner Sicht einen ganz mäßigen November nur. Alexis bemüht, wie immer eigentlich, läuft viel, aber aus meiner Sicht auch überspielt, hält den Ball zu lange, sieht nicht den freien Mitspieler. Also finde ich gut, dass er jetzt unter der Woche mal eine Pause gehabt hat und hoffentlich hat er in der nächsten Woche auch nochmal unter der Woche Pause, weil er nicht in der Champions League spielt. Und vielleicht tut ihm das mal ganz gut, aber ich habe bei Alexis so ein bisschen den Eindruck, dass der auch platt ist und überspielt ist und auch, dass da so ein bisschen die gedankliche Frische im Spiel fehlt. Gleiches gilt für Iwobi. Ähnliches in anderen Abführungen auch für Oxlade-Chamberlain, wobei, das kann ich noch nicht so hundertprozentig validieren, weil er auch noch nicht so häufig über 90 Minuten gespielt hat, aber bei allen fehlt irgendwie so eine gewisse, ja, Frische derzeit. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob das so ein Knick ist, den man immer in einer Saison hat, dass man, wenn man im August anfängt, dass es so immer so ein kleines Tief im November gibt und man jetzt da wieder rauskommt. Es ist ja offensichtlich, dass das Arsenal häufiger passiert. Ja, aber ich meine, wenn du nicht gut spielst, aber trotzdem gewinnst, ist es mir im Endeffekt erstmal egal. Schlechter wäre, wenn wir schlecht spielen und auch noch keine Punkte holen.
Ja, man muss dann halt nur aufpassen, dass man bei jedes Spiel immer mit einer Leistung dann entsprechend.
Ja, also ich meine, mit so einer Leistung wird es gegen West Ham Samstag definitiv schwierig und mit so einer Leistung muss man gegen die direkte Konkurrenz eigentlich nicht antreten.
Genau. Was uns natürlich schön rüberbringt zu der Leistung von gestern. Southampton gestern Abend, du hast mir dann immer geschrieben, wenn wir heute nicht morgen nicht Podcast machen würden, hätte ich schon längst ausgeschaltet. Mir ging es genauso. Unabhängig jetzt mal von, dass der Kommentar gestern durchaus fragwürdig war.
Er hat sich unserer Leistung angepasst.
Von Herrn Morave. Ja, es war, also wir müssen natürlich immer berücksichtigen, dass wir nicht mehr in dem EFL Cup nur Jugendspieler auflaufen lassen, sondern das heißt, wir haben eigentlich den zweiten Anzug auflaufen lassen, der ja, wenn wir mal Ausnahme von Jeff, eigentlich ja nur Spieler beinhaltete, die eigentlich erste Mannschaft spielen.
Aber und, nicht eben regelmäßig.
Dabei nicht regelmäßig, ja. Nein, aber das ist ja eigentlich ja genau der Punkt gewesen. In diesen Wettbewerben, oder diese Wettbewerbe dienen ja eigentlich dann dazu, den Spielern irgendwie eine Plattform zu bieten, zu sagen, jetzt kann ich mich anbieten, hier kann ich nach vorne gehen, hier kann ich meine Ambitionen auf dem Stammplatz in der Startelf untermauern und mich aufdrängen. Hab ich persönlich wirklich bei keinem Spieler gesehen. Gut, bei Lucas Perez muss man fairerweise sagen, der hat viel geackert vorne, war aber auch ziemlich allein gelassen und war auch wieder sein erstes Spiel nach Verletzung. Das würde ich dann im Endeffekt einmal so ein bisschen außen vor oder mal insgesamt ausklammern. Aber Spieler beispielsweise wie Jenkinson, das war, also meine Güte.
Ja, was soll man dazu sagen? Ich meine, mittlerweile ist es mir fast schon wieder egal, weil es nur eben der EFL Cup ist. So eine Leistung in einem anderen Spiel, egal welcher Protagonist gespielt hat, hätte mich wahrscheinlich wahnsinnig gemacht. Muss es ja fast schon positiv sehen. Wir haben jetzt zwei Spiele weniger im Januar, der dicht getaktet ist mit dem Dezember zusammen. Ist vielleicht so verkehrt gar nicht. Und genauso hat das Team eigentlich auch gespielt. Die haben eigentlich gestern ja fast nichts getan, um die Partie zu gewinnen. Von daher.
Ja, nee, es ist ich sehe es ja vom Ergebnis und von der Spielansetzung und der Menge der Spiele sehe ich es ja genau wie du. Es ging mir einfach nur so ein bisschen um die Art und Weise, dass man so eine Geschichte nicht sich einschleifen lässt in so ein derzeit sowieso nicht besonders inspirierendes eigenes Spiel. Das ist so ein bisschen der Hintergrund.
Ja, ja. Ne? Ich meine, da kommen die Fans an einem Mittwochabend bei, was weiß ich, 5 Grad Außentemperatur ins Emirates-Stadion und kriegen halt so einen Dreck geliefert, wenn man es jetzt fies formuliert. Also es ist schon, schon hart.
Also viele haben ja gesagt, Wenger hatte noch nicht mal einen Anzug an und lacht beim Abpfiff nach einer Niederlage. Ne? Sagt eigentlich alles über die Wertschätzung dieses Spiels.
Ich glaube, er hat über den Schiedsrichter gesprochen. Naja, er muss auch hin und wieder mal seinen Zipcode anziehen. Er kann nicht immer nur im Anzug. Also der muss auch, gut. Ich meine, EFL Cup ist eine Mickey-Maus-Veranstaltung. Das wissen wir ja alle. Das letztendlich dient das dazu, die anderen ein bisschen bei Laune zu halten und dass die sich halt auch mal empfehlen können.
Was keiner getan hat.
Außer gestern. Martin ist vielleicht im Tor.
Was interessant war, jetzt auch nochmal, hatten wir es vorhin schon mal angedeutet, Elneny wurde ja ausgewechselt. Im Endeffekt nachher hieß es, er hatte Magen-Darm. Und Wenger sagt, das hat er vorher schon gewusst.
Ja, Elneny hat angeblich gesagt, er kann spielen. Aber ganz ehrlich, mit Magen-Darm-Virus spiele ich keinen Fußball.
Das sind so Sachen, da muss ich eigentlich als Trainer sagen, da muss ich durchgreifen. Da kann ich mich nicht auf so eine Aussage verlassen. Abgesehen davon, dass es wirklich kein absolut wichtiges Spiel war und ich Alternativen gehabt hätte. Dass Schaka auf der Bank war für mich eigentlich ein Zeichen dafür, okay, ich brauche ihn auf der Bank, aber eigentlich ist er für mich jetzt eher in Richtung Startelf wichtige Spiele gesetzt. Der musste dann im Endeffekt in die Bresche springen, was jetzt auch nicht tragisch war. Aber so eine Geschichte muss ich eigentlich vorher abklären und muss ich eigentlich besser handeln. Das ist meiner Meinung nach zu. Zumindest ist er wenigstens nicht schwer verletzt, dass er jetzt länger ausfällt, was ja erst befürchtet worden ist, weil keiner wusste, was er hatte. Also von daher, aber eine ganz komische Situation, wie ich finde.
Ja, passte sich sozusagen auch der Leistung der gesamten Mannschaft dann sehr schnell an. Das hat sich jetzt auch mit Xhaka nicht wirklich viel verbessert. Also ich weiß gar nicht, wir hatten, glaube ich, 1-2 gute Torabschlüsse, einmal von Oxlade Chamberlain und dann war es Perez, glaube ich, noch der Schuss, der abgefälscht war. Ja, ich habe dann auch so mit einer gewissen Ignoranz das dann nur noch verfolgt und habe hin und wieder nochmal hingeguckt, aber ja.
Ja, es war definitiv, was du schon sagtest, eine Aufstellung oder Einstellung der Mannschaft, als ob man wirklich beabsichtigte, das Spiel nicht wirklich ernsthaft gewinnen zu wollen. Vor allen Dingen auch die Bewegung im Rückraum. Also beide Tore waren ja fast deckungsgleich von Southampton. Eine Bewegung in den Rückraum des defensiven Mittelfelds hat nicht stattgefunden. Ein einfacher Pass in den Rückraum hat ausgereicht, um da eine freie Schussposition zu bringen. Also das war eigentlich ein Unding, wie man sich da bewegt hat. Aber auch, ich sag mal, Spieler wie Jenkinson, da muss man an der Stelle jetzt tatsächlich überlegen, ob man ihnen nicht auch jetzt gegen West Ham, auch wenn wir vielleicht nicht den klassischen Spieler als Alternative haben, aus der Mannschaft rausnimmt und da eine alternative Aufstellung bringt. Also was meinst du zu einer Variante mit Mustafi außen und in der Mitte dann entweder mit Gabriel oder Holding neben Koscielny?
Ja, könnte man vielleicht machen, aber ich glaube, ich würde dann eher auf die deine schon ursprünglich mal genannte Variante anspringen mit Coquelin auf Rechtsaußenverteidigung und die Doppel-6 heißt dann Xhaka Ramsey, aber wir werden sehen.
Ja, aber definitiv
Jenkinson hat bisher überhaupt nicht überzeugt. Gut, ist auch schwierig für den, der hat echt Ewigkeiten nicht gespielt und wird dann halt in so eine Situation reingeworfen, aber gut, im Endeffekt hat man gesehen, dass, wenn man jetzt fies ist, würde man sagen, wenn man um Titel mitspielen will, und das wollen wir ja, dann ist Jenkinson derzeit nicht der Spieler auf der Position, der uns dazu hinbringen kann. Also ja. Ein klarer Qualitätsabfall im Vergleich zu Bellerin. Und eigentlich sollte man ja auf solchen Positionen immer doppelt besetzt sein und doppelt dahingehend, auch, dass es da keinen Qualitätsverlust gibt, egal welchen, wen man spielen lässt.
Zumindest soll Bellerin ja früher zurückkommen als erwartet und es läuft eigentlich da auch ganz gut.
Fürs Man City-Spiel wahrscheinlich.
Ja, oder? Die Rehabilitation ist da wohl gar nicht so verkehrt am Laufen. Bevor wir jetzt uns den Blick auf das wirklich Wichtige, sprich den Liga-Alltag und das Spiel bei den Hammers widmen, dein November-Fazit am Ende. Du hattest am Anfang schon mal angedeutet, natürlich durchwachsen wie immer, aber hätte schlechter sein
ja,
können.
Ja, wir können mal durchgehen. Wir haben gegen die Spurs begonnen mit einem Unentschieden, wo wir eigentlich besser waren und das hätten gewinnen können unter guten Umständen. Fast als Kontrast dazu das Unentschieden gegen Man United, das hätten wir eigentlich verlieren müssen. Gegen Paris, ja gut, haben wir nicht wirklich überzeugt, mit Glück einen Punkt geholt. Gegen Bournemouth die 3 Punkte und dann das Außer gegen Southampton. Ja, das sind am Ende wie viele Punkte? 6?
Ja, zumindest mehr als der
Punktedurchschnitt.
Der Punktedurchschnitt aber, weit über.
Nee. Ja, also teilweise stimmten hier die Ergebnisse, aber was man, glaube ich, mit Ausnahme, wenn man das Tottenham-Spiel mal ausklammert, weil da stimmte die Leistung einigermaßen. Was halt auffällt, ist, dass es im Vergleich zu den, vor allen Dingen zum September, aber auch noch zum Oktober, wo wir gute spielerische Leistung gezeigt haben, dass es momentan spielerisch nicht gut läuft. Und wenn es spielerisch nicht gut läuft, dann kann ja mal so Phasen geben. Dann muss ich es eben über den Kampf versuchen. Da brauche ich Bereitschaft, mich da voll reinzuwerfen. Da muss ich mich bewegen. Da muss ich halt über solche Charaktereigenschaften, wenn man das so nennen möchte, in so ein Spiel finden. Das habe ich jetzt in den letzten 2 Spielen, insbesondere bei Man United und auch gegen Bournemouth, über weite Strecken der jeweiligen Spiele vermissen lassen. Vielleicht können wir das auch gar nicht. Vielleicht leben wir einfach von unserer spielerischen Kunst und wenn das nicht gut hinhaut, dann läuft es halt auch nicht so richtig. Gut, wir sehen. Ansonsten würde ich sagen, ja, es ist momentan ziemlich viel Luft nach oben. Nicht unbedingt von den Ergebnissen, aber vor allen Dingen von der Art und Weise, wie wir über 90 Minuten so ein Spiel gestalten und strukturieren.
Ich denke auch, vor allen Dingen auch mit Blick auf die weiteren Spiele, die kommen, muss die Luft nach oben auch ausgenutzt werden, um auch die Ergebnisse weiter in dem Bereich zu lassen, der eigentlich okay ist, wenn man jetzt mal auf den November guckt. Haben wir zugegebenerweise im Vergleich jetzt zu anderen Spielzeiten, wo wir nur Gegner hatten, die wir eigentlich klar hätten schlagen müssen, natürlich auch starke Gegner gehabt.
Ich meine, du hast gegen Paris, Manchester United und Tottenham gespielt und in 3 Spielen nicht verloren. Da kann man ja genauso gut argumentieren und sagen, vielleicht hätten wir solche Spiele vor 1-2 Saisons noch verloren. Jetzt haben wir jeweils einen Punkt geholt. Klar, so kann man es auch drehen, aber
ich gebe dir recht, wir müssen weiter trotzdem daran arbeiten. Wir dürfen es nicht von den guten Ergebnissen blenden lassen, die im Endeffekt dann man unterm Strich natürlich verkaufen kann. Und die 19-Spiele-Serie ist ja dann nun mal mehr jetzt auch gerissen. Von daher können wir das als Anhaltspunkt auch nicht mehr heranführen und da können daher eigentlich jetzt mit dem Dezember neu anfangen und neu ansetzen für eine neue Serie, die dann auch in dem spielerischen und aktiven Bereich irgendwie wieder zu dem führt, wo wir ja eigentlich diese Saison schon waren und mit dem wir eigentlich ja auch schon sehr zufrieden waren.
So ist es.
Genau. Dann gucken wir, ob wir das gegen West Ham schaffen können. Einen Blick auf das West Ham-Spiel gibt's gleich nach einer kurzen Pause von uns.
Gut. Gut, blicken wir auf Spieltag 14 in der Premier League und unser Spiel gegen West Ham United, das am Samstagabend um 18.30 Uhr stattfindet. Davor eröffnet wird der Spieltag mit einem Kracher, würde ich mal sagen.
Ja.
13.30 Uhr, Man City gegen Chelsea. Erster gegen Dritter, beziehungsweise Dritter gegen Erster. Natürlich aus unserer Sicht ganz reizvoll, weil vielleicht sich die beide gegenseitig die Punkte ein bisschen nehmen oder zumindest eine Mannschaft nicht punktet und wir entsprechend mit einem eigenen Sieg aufschließen könnten oder herankommen könnten.
Ja, definitiv. Wir haben auch parallel, wir haben am Sonntag auch noch Bournemouth gegen Liverpool. Nicht so ganz, nee, komm, das ist ein so sicherer Sieg für Liverpool, ist das nicht. Und Man United bei Everton, also von daher...
Gut, Man United ist ja momentan keine Konkurrenz.
Ja, aber je weiter sie zurückfällt, umso besser. Nicht nur, weil es Mourinho ist. Also von daher durchaus prickelnde Parallelpartien, die es zwingend notwendig machen, dass wir gewinnen. Und weißt du, warum wir es werden?
Weil wir vielleicht einfach gut spielen.
Das hoffe ich. Das ist eine Grundvoraussetzung, die ich jetzt einfach mal so als Basis genommen habe. Nein, ich habe mal so einen Blick zurückgeworfen. Und die Spiele bei West Ham sind ja immer nicht die einfachsten gewesen. Den Grund dafür oder die Grundlage dafür war meines Erachtens immer zu einem großen Teil auch das Spiel im Upton Park. Die Atmosphäre, das Enge, das war ja noch so klassisch. Die haben die Hammer-Fans, die pushen ja wirklich richtig gut. Das muss man wirklich fairerweise ja anerkennen. Und ich glaube, dieses etwas neutral wirkende Olympiastadion, die Spurs werden ein Lied davon singen können, nimmt dir sowas natürlich weg. Das hatte ich im Sommer schon, als ich mir das mal angeguckt habe, habe ich als erst gesagt, das ist aber so ein bisschen unfußballerisch, wenn man das so sagen kann. Und das könnte vielleicht ein wichtiger Faktor sein, um das Spiel vielleicht auch positiv von der Warte gestalten zu können.
Ja, vielleicht. Es könnte eine Erklärung sein, dass West Ham diese Saison auch noch nicht wirklich gut gestartet ist. 16. Platz, 12 Punkte. Ja, also allein.
Ich klammer mich hier an alles, merkst du das?
Ja, ja, von der Tabellenkonstellation und der Ausgangslage sollten wir jetzt sind wir klarer Favorit und ja, ob jetzt im Upton Park oder im Olympiastadion, werden wir eine gute Leistung bringen und das konzentriert angehen, sollten wir das eigentlich auch gewinnen.
Was natürlich wieder schön ist, Andy Carroll ist planmäßig zurück im Training und bereit für einen Einsatz gegen Arsenal.
Macht einen Kosmetiktreffer ganz kurz vor Schluss zum 1-4.
Ja, aber ist so. Irre, ne? Gab es eigentlich irgendwann mal eine
Saison? War letzte Saison auch und da haben wir, glaube ich, sogar verloren, oder? War das noch ein Unentschieden? Ich weiß jetzt gar nicht.
Ich hab's auch nicht mehr im Kopf, aber ihr werdet es wissen, wenn ihr es hört. Es ist wieder so ein bisschen typisch und hoffen wir, dass Mustafi und Koscielny einfach da so robust sind, beziehungsweise wenn jemand auf die Außenbahn rücken musste oder sollte, dann Gabriel oder Holding. Dass man sowas angeht und ja, West Ham, hast du gerade schon gesagt, diese Saison noch nicht ganz so im Tritt. Glaubst du, dieser Bilic-Effekt ist so ein bisschen weg schon?
Offensichtlich, oder? Also mit 12 Punkten nach 13 Spielen. Natürlich weit von der Form der vergangenen Saison entfernt. Hat natürlich auch wieder ein paar Verletzungssorgen. Und die Spieler, die bei West Ham halt so ein bisschen, ja, sozusagen die tragenden Säulen sind, so mit Payet und sind noch nicht so gut gewesen in dieser Saison und dann ist es ein bisschen dann auch vergleichbar mit anderen Mannschaften natürlich, wenn die deine guten Spieler nicht die den Unterschied ausmachen können in solchen Spielen zwischen, in engen Spielen auch gerade, also das, was du wirklich gerade brauchst, dann ist es halt schwierig. Antonio haben die als Topscorer mit 6 Treffern, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt also auch, ja, West Ham hat halt so ein bisschen eine Abschlussschwäche, tun sich schwer mit dem Tore schießen. Würde ich insgesamt jetzt aber sagen, erstmal mit aufsteigender Tendenz in den vergangenen Wochen, zumindest das, was ich auch gesehen habe mit dem Unentschieden bei Manchester United. Gut, zwar gestern im entsprechenden Ligapokal doch deutlich verloren, aber auch bei den gegen die Spurs eigentlich gut gespielt, kurz vor Schluss sogar geführt gehabt, dann noch unglücklich verloren. Also tendenziell würde ich schon sagen, auf einem leicht aufsteigenden Ast, zumindest das, was die Leistung angeht, spiegelt sich noch nicht in den Ergebnissen wieder, aber wie gesagt, es gibt eigentlich keinen Grund, warum man dieses Spiel nicht ordentlich angehen sollte und dann auch nicht gewinnt.
Ja, ich habe jetzt gerade mal parallel dazu die aktuelle Verletztenliste bei West Ham mal aufgerufen. Also wir haben Creswell, der nicht spielen wird, dann Antonio, Sacco.
Siehst du, Antonio sogar als Top-Torschütze, das erklärt zumindest, warum es nicht so gut läuft.
Ja, Sarko, dann haben wir, Gökhan Tore spielt bei West Ham, ist ja, der ist aber jedenfalls auch nicht dabei, ja, und Andy Carroll, ja, wie gesagt, auf dem Weg zurück und
aber gut. Auch mit seiner chronischen, fast schon Knieverletzung.
Durchaus ein paar Spieler, die gegebenenfalls nicht
auflaufen können. Ja, und wenn dann die anderen Spieler, die spielen, nicht in der Form sind, vielleicht auch, weil sie im Sommer bei der Europameisterschaft sehr lange und sehr häufig gespielt haben, haben wir mit Giroud ähnlich gesehen bei uns. Das ist halt schwierig für eine Mannschaft wie West Ham.
Ja, definitiv ein Must-Win. Also das Wort Must-Win fällt bei Arsenal ja relativ häufig, aber auch mit Blick auf die Konstellation, die wir gerade in der Tabelle gesehen haben, muss Arsenal das definitiv Samstag gewinnen. Und um einfach mal einen genaueren Blick auch auf das Spiel zu werfen und nicht nur immer aus der einseitigen Arsenal-Brille, haben wir uns gedacht, wollen wir interviewtechnisch diesmal ein etwas neues Feature einführen und haben uns einen Fan der Gegenseite quasi in den Podcast eingeladen. Dort werden wir mit ihm natürlich drüber sprechen, wie er das Spiel gegen Arsenal sieht, wie sieht er West Ham derzeit in der Verfassung, und Felix wird das Interview gleich führen, beziehungsweise wird es gleich einspielen, und dann könnt ihr mal hören, wie West Ham-Fans das Spiel gegen Arsenal am kommenden Samstag bewerten. Viel Spaß schon mal dabei, wir hören uns nachher im Rausschmeißer. Jetzt eine Runde Felix im Interview.
Gut, am Samstagabend geht es für den FC Arsenal also zu West Ham United ins Olympiastadion in den Osten Londons. Da ist es natürlich mehr als passend, dass wir uns ein wenig über die aktuelle Lage noch bei den Hammers unterhalten wollen. Und das tun wir mit Wolfgang Berger, @RapidHammer auf Twitter, langjähriger Fan von West Ham. Guten Abend nach Wien, danke für deine Zeit.
Hallo, guten Abend aus Wien.
Ja, ich habe es schon angesprochen, Olympiastadion, seit dieser Saison tragt ihr da ja eure Heimspiele aus. Bist du schon warm geworden damit? Wie fällt so das Fazit aus bisher?
Also ich kann leider noch nicht sagen, dass ich selber dort gewesen wäre. Daher fehlt noch ein Bericht. Ich hoffe, dass ich in 2 Wochen das erste Mal im Olympiastadion sein kann. Wobei aber noch fraglich ist, ob ich genügend Tickets kriege, weil wir zu viert werden. An sich muss ich sagen, natürlich hat die Übersiedlung ins Olympiastadion uns allen emotionell einiges abverlangt, ne? Weil der Abschied natürlich von einem seit 1904 bespielten Upton Park oder Bowling Ground, das war natürlich schon sehr emotionell, und jetzt muss man sich in dem neuen Stadion erst zurechtfinden, erst heimisch werden.
Ist das aus deiner Sicht irgendwie ein relevanter Faktor oder ein Grund, warum es bei West Ham in dieser Saison noch nicht so läuft, wie man es vielleicht auch vor der Saison erwartet hat? Also ist das ein ausschlaggebender Faktor, dass du sagst, neues Stadion, da muss man sich erst als Fan, aber auch als Mannschaft dran gewöhnen?
Ich denke schon, dass das eine Rolle spielt. Ich glaube, es ist ja jede Saison ist irgendwie eine Reise ins Unbekannte. Man weiß nie, wie läuft's, was passiert, wie entwickelt sich's, wie sind die ersten Spiele, hat man Glück am Anfang, hat man Pech, wie ist es mit Verletzungen, aber hier kommt doch ein extrem neuer Faktor dazu für West Ham, nämlich auch ein neues Stadion. Wie reagieren die Fans darauf? Da hat es ja verschiedenste Probleme auch gegeben, also dass die Leute nicht zufrieden waren mit ihren Sitzen oder dass man Fans zusammen in einen Sektor gegeben hat, wo sich eigentlich die nicht wirklich vertragen haben, weil die einen permanent standing waren und die anderen immer sitzen wollten. Und es ist einfach, alles muss sich noch einspielen, und das kommt einfach dazu als Unsicherheitsfaktor. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das auch auf die Spieler ausgewirkt hat oder immer noch ein bisschen auswirkt. Natürlich, das sind Profis, die sollten überall spielen können, aber alles in allem, denke ich, ist diese Saison besonders eine Reise ins Unbekannte, noch viel mehr als sonst.
Momentan seid ihr ja 16. in der Tabelle nach 13 Spielen mit 12 Punkten. Klammern wir den Faktor Stadion mal so ein bisschen aus. 2 Siege aus den letzten 10 Spielen. Wo hakt es denn so ein bisschen jetzt rein spielerisch und von der sportlichen Leistung bei West Ham diese Saison?
Ja, 13 Spiele, und in 13 Spielen hat das erste Mal im 13. Spiel einer von den regulären Stürmern von West Ham ein Tor geschossen. Also das, glaube ich, sagt alles. Wir haben einfach ein Problem im Sturm. Im ersten Match hat sich IU, ein Record-Signing von West Ham, sofort verletzt. Andy Carroll ist leider auch diese Saison bis heute verletzt. Sacco war verletzt, hat dann einmal gespielt, hat ein Tor geschossen, war letzten Mittwoch, also gestern, auch wieder verletzt. Das heißt, erstens haben wir ein Stürmerproblem. Zweitens war vor allem am Anfang die Verteidigung auch nicht auf der Höhe. Das hat sich jetzt meines Erachtens gebessert, indem auf diese Dreierkette umgestellt worden ist. Aber das weiters fehlt es doch auch ein bisschen noch bei Payet. Er ist zwar natürlich immer noch unser Bester, aber es ist das Zusammenspiel im Mittelfeld einfach aus meiner Sicht noch nicht so perfekt, wie das letzte Saison war.
Gut, du hast jetzt Payet schon angesprochen, der hat ja eine sehr gute Europameisterschaft gespielt. Ist das so das übliche Post-EM-Trauma, das man als Spieler dann hat, wenn man ein sehr gutes Turnier spielt in der Sommerpause, wenig Vorbereitung hat, dass man dann in der darauffolgenden Spielzeit nicht so in Tritt kommt?
Ich denke schon, dass das mitgespielt hat. Und ich glaube, bei Payet ist es so, dass wir uns natürlich jetzt viel mehr erwarten als letzte Saison. Er ist sicher jetzt auch gut. Es geht natürlich jetzt nicht jeder Freistoß rein. Da ist er ja wirklich ein Freistoßkönig gewesen. Ich denke, er wird noch mehr kommen und er ist auch schon ganz gut drauf. Aber das hat sicher gedauert, bis er nach der Euro entsprechend sich wieder eingelebt hat.
Wie wichtig ist er denn für West Ham? Also was fehlt bei West Ham, wenn Payet nicht in seiner besten Form ist? Wie wichtig ist er für euch und was steht und fällt mit ihm, mit seiner Leistung?
Naja, bei Payet alles mit den guten Passes, die er gibt. Er hat einfach tolle Ideen, macht super Passes, super Freistöße. Also wenn er nicht so in Form ist, ist einfach der Spielaufbau im Mittelfeld nicht dasselbe als mit einem ganz auf der Höhe befindlichen Payet.
Jetzt habt ihr ja in den letzten Wochen zumindest ja eine leicht aufsteigende Tendenz gehabt, nicht unbedingt was die Ergebnisse anging, aber ihr habt immerhin unentschieden in der Liga gespielt bei Manchester United, habt auch nur ganz knapp gegen die Spurs verloren. Siehst du da schon so eine aufsteigende Tendenz beziehungsweise eine Verbesserung, wo du sagen würdest, okay, gut, das könnte anhalten in den nächsten Wochen?
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin für diese Saison bin ich zufrieden, wenn wir uns langsam in das Mittelfeld der Tabelle hocharbeiten. Ich erwarte mir jetzt nicht mehr, diese Midfield Security wäre mir schon sehr recht. Eine gewisse Verbesserung ist da von den Resultaten, jetzt abgesehen von der Niederlage dann wieder gegen Everton, hat es dann doch in den letzten Spielen ganz gute Leistungen gegeben. Tottenham hätte man sogar gewinnen können, wenn man die letzten 4-5 Minuten konzentrierter gewesen wäre. Ich denke schon, dass eine gewisse Stabilität jetzt da ist. Vor allem sind auch Verletzte zurückgekommen. Man soll nicht allzu viel jammern über Verletzte, aber West Ham hatte wirklich eine Vielzahl von Verletzten von Anfang an. Wieder das Typische, dass sich der neue Einkauf im ersten Spiel gleich verletzt hat, IU gegen Chelsea. Und weitere Verletzungen dazugekommen sind, die kommen jetzt langsam zurück. Sogar vom Andy Carroll haben wir gehört, dass er vielleicht bald wieder spielen
ja,
könnte.
Ja, soll jetzt für das Spiel am Samstag gegen Arsenal zumindest vielleicht wieder auf der Bank sitzen.
Genau, das sind wir schon zuversichtlich, dass hier eine größere Stabilität jetzt langsam wieder reinkommen kann.
Wie waren denn insgesamt die Erwartungen vor der Saison eigentlich jetzt mal unter der Voraussetzung, dass alle Spieler fit waren? Mit welchen Zielen, mit welchen Erwartungen ist man eigentlich in die neue Saison gegangen?
Ich muss schon sagen, natürlich ist das so, wenn man eine Saison so gut gespielt hat wie die letzte Saison und sogar eine Zeit lang noch mit Blick auf die Champions League unterwegs war, sich dann für die Europa League qualifiziert hat, wenn auch ein bisschen mit Glück, dann erwartet man sich natürlich schon, dass es in der nächsten Saison so weitergeht. Und da haben wir, glaube ich, alle unterschätzt, diesen Faktor Olympiastadion und natürlich auch den ein bisschen Pechfaktor, der dabei war mit den vielen Verletzungen. Also natürlich bleibt West Ham weit hinter den Erwartungen zurück.
Inwieweit muss sich denn Slaven Bilic Sorgen um seinen Job machen? Er hat selbst gesagt, er spürt noch das Vertrauen der Besitzer und auch der Fans. Wie siehst du das? Ist er der richtige Mann?
Ich bin erstens kein Fan von Hire and Fire. Ich bin ja in Wien Fan von Rapid Wien. Im Moment haben wir da drei Trainer, die wir bezahlen. Also ich bin der Meinung, es ist gut, Slaven Bilic zu behalten. Und ich glaube auch, dass er der Richtige ist, um die Mannschaft weiterzubringen. Und soweit man es in den verschiedenen Fanforen liest oder auch von Aussagen aus dem Board, ich glaube nicht, dass er sich Sorgen machen muss. Selbst wenn die nächsten zwei Spiele verloren gehen, die ja gegen Arsenal und Liverpool sind, dann kommt eine leichtere Auslosung gegen Burnley, Hull, Swansea. Kann vielleicht auch Leicester schon dazu nehmen zu den leichteren Gegnern. Also ich denke, man müsste bis ins neue Jahr schon einige Punkte mehr auf dem Konto haben, und dann muss sich Slaven Bilic keine Sorgen machen. Jedenfalls nicht nach den nächsten zwei Spielen, auch wenn die verloren gehen sollten.
Welche Veränderungen muss er denn vornehmen oder worauf beruht jetzt die Hoffnung, dass es denn besser wird? Einfach nur, weil die vielen verletzten Spieler dann zurückkommen oder muss taktisch auch irgendwas vorgenommen werden? Muss es Veränderungen generell bei der Mannschaft geben oder sagst du einfach, gut, wenn wir mit den verletzten Spielern wieder arbeiten können, dann wird es automatisch eine stabilere und eine gefestigtere Mannschaft?
Also das erstens. Zweitens denke ich, dass die Abwehr jetzt mit der Dreierkette stabiler ist. Man muss ein bisschen jetzt von gestern abstrahieren. Mittwoch haben wir ja verloren, 1-4 im Liga-Cup gegen Manchester United, was jetzt nicht besonders ein Ruhmesblatt war. Aber grundsätzlich hat man in der Liga schon gesehen, dass die Abwehr sich stabilisiert hat. Was er auf jeden Fall machen müsste, er muss einen guten Platz finden für unseren Michael Antonio. Das ist meines Erachtens ein Schlüsselspieler. Erstens von seiner Einstellung her, von seiner ganzen Spielweise her. Und den muss man als Winger einsetzen und nicht ihm so viele Defensivaufgaben geben. Das ist ein schwerer Fehler oder ein schweres Problem, das wir immer haben. Es heißt zwar, es ist vielleicht wegen Verletzten und so weiter, aber man muss einfach schauen, dass der Antonio, den ich für einen Schlüsselspieler halte, neben Payet, dass der auf der rechten Seite vorne spielt und da einfach seine Läufe machen kann und dann seine Kopfbälle im Strafraum und so weiter. Das ist ganz wichtig und wenn das der Fall ist, glaube ich, wird sich die ganze Sache noch mehr stabilisieren.
Jetzt hast du schon gesagt zu Beginn des Interviews, dass eine ganz große Sorge oder Schwäche generell bei West Ham diese Saison die geringe Torausbeute ist, also sozusagen die Tore, die man selbst schießt. Was fällt denn noch auf? Wo ist denn noch Verbesserungsbedarf generell bei der Mannschaft? An welchen Punkten?
Naja, ein Problem sind sicher die Außenverteidiger gewesen, auch durch Verletzungen wieder. Da müsste man schauen, dass vor allem auf der rechten Seite das Ganze wieder stabiler wird. Ich denke auch Payet, Zusammenspiel mit Lanzini, dass im Mittelfeld sich hier einfach mehr Kreativität wieder da ist. Das fehlt mir auch. Sie haben Payet und Lanzini letzte Saison super gespielt. Lanzini ist wäre im Olympiateam gewesen von Argentinien, hat sich dann leider auch wieder verletzt. Also das heißt, er ist jetzt erst wieder gekommen. Ich glaube, da, wenn wir da diese Kreativität haben, dass es defensiv besser wird, habe ich schon gesagt. Und dass wir einfach dann auch auf den Flügeln, vor allem mit Antonio, mehr zusammenbringen. Ich sehe das mal optimistisch, dass es dann wieder bergauf geht.
Gut, wo Schwächen sind, sind ja auch immer Stärken. Wo siehst du denn die Stärken von West Ham? Wo sind die Hammers richtig stark? Wo würdest du sagen, wenn du mit einem, oder wo müsste der gegnerische Trainer vorwarnen, um es mal so zu formulieren?
Ja, das möchte ich jetzt lieber nicht verraten, weil sonst verlieren wir vielleicht am Samstag.
Okay, und weil die Stärken dann schon bekannt sind.
Ja, ja.
Ja, aber dann mal anders gefragt, also was sind sozusagen die Faktoren oder die Aspekte, über die West Ham kommt, wo auf welchen Aspekten beruht das Spiel, das Slaven Bilic sozusagen der Mannschaft weitergibt? Was ist ihm wichtig?
Ja, ehrlich gesagt zweifle ich bei manchen Spielen ein bisschen, zum Beispiel gestern am Mittwoch das Liga-Cup-Spiel, da war einfach nicht sichtbar, dass sie nah genug am Mann gestanden sind. Sie haben im ganzen Spiel, glaube ich, 5 Tacklings nur gehabt und die haben sie eigentlich nicht erfolgreich zusammengebracht. Also Slaven Bilic müsste einfach für so ein wichtiges Spiel wie jetzt ein Heimspiel gegen Arsenal, müsste die Mannschaft einfach wieder besser einstellen, als ihm das gestern gelungen ist. Und wenn West Ham wirklich den Kampfgeist hat, den sie wirklich auch schon oft gezeigt haben, und das hat man auch diese Saison bei wichtigen Spielen gesehen, dann werden sie sicher auch für Arsenal ein ernstzunehmender Gegner sein.
Gut, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Dann danke ich dir für deine Zeit, aber ich will dich natürlich nicht entlassen, ohne nach deinem Tipp für Samstagabend zu fragen. Wie denkst du, geht es aus zwischen West Ham und Arsenal?
Also mein Tipp wäre, dass wir 2 Tore schießen und vielleicht... ich würde mal sagen, realistisch gesehen, wenn wir 2 Tore schießen, geht es 2-2 aus.
Okay, gut, dann überprüfen wir das doch am Samstagabend. Dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit und für deine Expertise. Danke dir, alles Gute nach Wien und komm gut ins Wochenende und viel Spaß am Samstagabend beim Spiel gucken.
Alles Gute nach Münster, liebe Grüße aus Wien.
Ja, danke dir. Tschüss. Tschüss.
Zurück im German Gunners Podcast nach dem Interview von Felix mit Wolfgang Berger. Vielen Dank nochmal auch von meiner Stelle an die Einsichten in das West Ham-Umfeld derzeit. Ja, ich denke, uns bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer den obligatorischen Rausschmeißer, wie ihr ihn kennt, mit unseren Kontaktinformationen, die Felix jetzt sehr schön parat einfach mal aufzählen wird.
Wieso? Das war überhaupt nicht abgesprochen. Warum machst du denn das nicht? Ich habe das die letzten Wochen immer schon gemacht.
Ja, okay, dann mache ich das jetzt eben. Also E-Mail, germgunners@googlemail.com, Twitter, Felix at Medispolis, ich at germgunners, Hashtag GGPodcast ist nett, nicht nötig, aber schön zum Sortieren. Facebook, www.facebook.com/germgunner oder einfach direkt germgunners.com auf die konventionelle Art und Weise über die Comments.
Das ist alles, war jetzt extremst euphorisch vorgetragen.
Ja, das, ich wollte ja, dass du das machst, aber du hast ja nicht gewollt. Deshalb musst du jetzt damit leben. Nein, ja. Alles für Lob und Kritik, Kommentare, Fragen, Anregungen. Wenn ihr als Gast dabei sein wollt, alles Mögliche. Wenn ihr uns 10 Trikots schenken wollt, geht alles. Wir sind da für mehrere Sachen offen.
Weihnachtskekse sind gern gesehen.
Genau, ja. Weihnachtskekse. Ihr könnt uns eigentlich mal Weihnachtskekse backen und senden. Ist das jetzt zu viel verlangt?
Ich backe am Wochenende selbst, deswegen. Ja, aber trotzdem nehme ich natürlich Kekssendungen gerne entgegen.
Genau, also bis zum nächsten Podcast müssen da noch Kekse überbleiben. Den haben wir noch nicht genau terminiert. Wir müssen beide noch mal kurz unsere Weihnachtstermine abchecken.
Und ja, die Termine vor Weihnachten sind einfach alle voll.
Und genau.
Und dann wir haben aber viele Spiele und dann so einen blöden, wo ich eigentlich sagen würde, unter der Woche könnte man einen Podcast machen, aber spielen wir gegen Everton.
Ja, und dann müssen wir gucken, dass wir da was dann terminieren, aber das werden wir dann durchterminieren aufgrund auch über die Feiertage. Das kriegen wir hin, wie ihr das von uns gewohnt seid. Ja, was bleibt uns noch zu sagen? Must-win gegen West Ham am Samstag muss sein. Ansonsten,
ja. Ich möchte nichts mehr erzählen eigentlich diese Woche.
Ja, genau. Es war Felix nicht so gelaufen diese Woche. iPhone 7 zurückgeschickt, aber das ist eine lange Geschichte. Vielleicht erzählt er die nächste Mal, aber es war durchaus bitter. Und
es geht auch in Kurzform, ist relativ einfach zu erklären. Ich wollte in einen höherwertigen Vertrag wechseln bei der Telekom und aus welchen Gründen auch immer ist denen ein grober Fehler unterlaufen. Also sozusagen haben sie einen Jenkinson gemacht.
Ein Ochs der Woche. Ja, wir hatten den
ja
nicht.
Der Ochs der Woche, den wollte ich natürlich noch vorbehalten für was anderes gleich.
Dann war es ein Jenkinson.
Genau. Und haben mich nicht in den höherwertigen Vertrag gestuft, sondern mir einen Neuvertrag gegeben. Sprich, ich hatte dann meinen alten und meinen neuen Vertrag. Das System lässt es nicht zu, dass sie das einfach per se löschen, sondern ich muss das offiziell widerrufen. Innerhalb der 14 Tage Frist und ich offiziell widerrufen tue ich sozusagen, indem ich das Gerät zurückschicke. Ja, also hatte ich das Gerät dann einen Tag in der Hand. Aber ich bin angefixt, deswegen vielleicht werden wir nochmal an anderer Stelle in irgendeinem Podcast darüber berichten, dass ich jetzt ein neues iPhone habe. Wir werden sehen.
Ich warte drauf. Ist jetzt nur noch der Ochs der Woche,
den wir gerade schon hier angeschaut haben. Genau, der Ochs der Woche, der geht an Mohamed Elneny. Allein für die Tatsache, dass er mit Magen-Darm spielen wollte. Das zeigt die Wichtigkeit des EFL Cups.
Ja, kann ich unterschreiben. Ja, hoffentlich ist er rechtzeitig in die Kabine gekommen. Also, von daher, wir hören uns in ungefähr 2 Wochen zum nächsten Podcast wieder. Bis dahin, macht's gut. Hoffentlich ein Sieg am Samstag und ansonsten schönes Restwochenende.
Genau, aus Münster eine schöne Adventszeit an alle.
Bis dann, macht's gut. Ciao.